Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch und freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt für eine neue Episode eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und wie immer mit dabei ist auf der einen Seite der Johannes. Hallo Johannes,
servus. Hallo Martin.
Und es gibt noch einen weiteren Stuhl, der heute an der Hydrogen Bar besetzt ist.
Genau, ein herzliches Willkommen an Marcel Cornet. Hallo Marcel.
Ja, hallo.
Freut uns, dass du hier bist und du bist auch ein wiederkehrender Gast. Du warst schon mal bei uns, ist zwar schon ein bisschen her, ich glaube jetzt schon 1,5 Jahre oder sowas.
Sogar noch länger, oder?
Oder noch länger sogar.
Ich habe auch verpasst, tatsächlich in den Kalender zu gucken, aber es fühlt sich an wie gestern. Das ist doch
genau.
Ja, das ist schön. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Das ist natürlich schön, dass du hier bist, Marcel. Das freut uns, das ist eine gemütliche Runde. Aber das Thema, über das wir heute sprechen, ist eigentlich gar nicht so schön, wenn ich das mal so sagen kann, Marcel. Wir sprechen nämlich heute über zwei Förderprogramme oder speziell über den Stopp von zwei Förderprogrammen von Wasserstofffahrzeugen. Zum einen geht es um die Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr, Fahrzeuge und Infrastruktur vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV. Und zum anderen geht es um die Förderung von Nutz- und Sonderfahrzeugen mit klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur, die Förderrichtlinie KSNI.
Ja, genau, Wegfall der KSNI-Förderung. Wir spannen das eben auch nochmal ein bisschen weiter. Das sind LKWs, Nutzfahrzeuge im Sinne von LKWs, Abfallsammelfahrzeuge so typischerweise.
Ja.
Auch Busse, ÖPNV-Fahrzeuge und ja, das, wie du sagst, das war schon ein herber Rückschlag für die Szene, für die Branche, für die Akteure, die da unterwegs sind. Die haben sich große Pläne gemacht oder über viele Jahre ja auch erarbeitet,
ja,
wie sie ihre Flotten umstellen. Jetzt, wenn man mal zum Beispiel aus dem Busbereich guckt, die haben so über den Daumen gesagt, typischerweise 10% der Flotte, die jährlich neu anschaffen. Und dementsprechend machen die auch ihre Pläne. Das muss jetzt nicht im ganz strengen Sinne dann immer genau 10% sein. Das sind dann auch mal 5 oder auch mal 20%. Aber eben detaillierte Pläne gehabt. Viele Akteure, die ihre Flotten entsprechend umstellen wollen und auch Förderung dafür eingeplant, auch teilweise schon beantragt, im Extremfall sogar auch bewilligt schon. Und da kippt das, was jetzt nur beantragt wurde oder geplant war, natürlich. Das kippt natürlich sowieso, ist jetzt erstmal schwer abzusehen, unbestimmte Zeit gestrichen, wird es keine Förderung geben auf Bundesebene und auch teilweise, wie gesagt, im Extremfall für Leute, die schon Förderbescheide hatten, wenn die nicht noch schnell genug oder zur richtigen Zeit beantragt hatten, Zahlungen auszulösen, dann kann es sogar sein, dass die auch nicht mehr förderfähig sind oder diese Förderungen da auch wieder gestrichen sind oder noch betroffen von der Streichung sind. Und das ist natürlich bitter, wenn dann so schnell so da Gelder gestrichen werden.
Ja.
Viele, ja, die wir betreuen, die wir sehen oder hören auf verschiedenen Veranstaltungen, Messen oder in der täglichen Beratung, die sagen, ja, dann können wir uns das leider nicht leisten. Und dann müssen wir das unbestimmte Zeit auch entsprechend verschieben.
Jetzt ist es natürlich ein wahnsinniger Schritt. Vielleicht nochmal für die, die das nicht komplett mitbekommen haben oder die noch nicht alles mitbekommen haben, was da gerade vor sich geht. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, wie kam es denn dazu, dass wir jetzt quasi in dieser Situation sind, wo alles auf den Kopf gestellt wird oder ist, wo man dann plötzlich sagt, man kriegt sogar für bewilligte Förderung keine Förderung mehr?
Ja. Also dieses Förderprogramm oder dieses Förderinstrument, das läuft schon einige Jahre und wurde auch sehr gut angenommen oder wurde durchgängig, das muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, zu gut angenommen. Das heißt, es war auch regelmäßig überzeichnet, was jetzt so aus unserer Sicht natürlich dann auch so war, wo wir uns eher das Signal erhofft hätten, dass vielleicht nochmal jetzt im Sinne unserer Kunden dieser Topf eher aufgestockt wird.
Ja.
Und wie gesagt, das lief jetzt, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, zweite oder dritte Jahr schon, diese Aufrufe. Und dann ist im Zuge dieser sogenannten 60 Milliarden, die da in Corona-Hilfen umgewidmet wurden, eben auch Budget für dieses Förderprogramm da aus diesen 60 Milliarden bezahlt oder geplant gewesen. Und nach dem Urteil jetzt des Gerichtes durften diese 60 Milliarden nicht umgewidmet werden für solche Programme. Und dementsprechend ist es jetzt erstmal ersatzlos gestrichen.
Ja. Hast du den Eindruck, diese Streichung ist wirklich eine aktive Entscheidung jetzt gegen den Wasserstoff? Weil man sagt, ja gut, natürlich, die Mittel sind jetzt eng, eben halt nach dem Gerichtsurteil. Wir müssen jetzt schauen, wo wir das Geld herbekommen. Und es kann wirklich jetzt nur, oder es können jetzt wirklich nur einige Dinge gefördert werden und andere Dinge nicht. Und dann ist aktiv die Entscheidung getroffen worden, wir fördern nicht mehr diese Wasserstoffprojekte. Oder ist das was eher jetzt quasi vielleicht der Bürokratie zum Opfer gefallen ist, dass man sagt, ja gut, diese Förderung müssen wir erstmal sozusagen stoppen oder pausieren, aber wir müssen halt nach einem anderen und geeigneteren und vielleicht verfassungskonformeren Weg suchen, um zu fördern. Und die Entscheidung war jetzt nicht gegen den Wasserstoff, sondern ist eher durch die Bürokratie jetzt bedingt. Wie siehst du das?
Ja, also das ist natürlich technologieoffen an der Stelle gewesen, dieses Förderprogramm. Ja. Das heißt, wir sitzen zwar hier an der Hydrogen Bar, aber das galt für Wasserstofffahrzeuge, aber eben auch für batterieelektrische Fahrzeuge, für verschiedene andere Klassen auch. Ich sag mal, das ging eher im Sinne von Emissionsreduzierung im Flottenbereich. Und insofern, dass das jetzt speziell auch Wasserstoff trifft, der gehört halt dazu, zu den emissionsfreien Antrieben oder etc. So, Punkt. Deswegen, also da geht es nicht spezifisch um Wasserstoff, sondern da geht es um Flottenumrüstung im kommunalen Bereich oder eben für Nutzfahrzeuge, muss man sagen. Und gut, die Stimmung generell für das Thema Wasserstoff, da kann man natürlich viel spekulieren, warum, wie, wo, welcher Rückenwind gerade kommt.
Ja. Aber zumindest hat sich da jetzt nicht jemand hingesetzt und hat sich überlegt, ja, Wasserstoff, das wird sowieso nichts und da macht's nichts, wenn wir die Förderung streichen, sondern das ist jetzt was wirklich ja nicht nur, so wie du es gesagt hast, was nicht nur diesen Wasserstoffsektor berührt, sondern auch die anderen Sektoren für die klimaneutrale oder die klimaschonende Mobilität im Nutzfahrzeugbereich.
Genau. Also wenn das so wäre, dass jemand ganz explizit den Wasserstoff da absägen wollte, dann hätte er sehr großflächig gemäht. Das glaube ich jetzt an der Stelle nicht.
Ja, verstanden. Also ich kann auch sagen, die Batterieforschung hat es ja auch betroffen. Ja. Und das wird ja immer quasi als der Erzfeind der Wasserstoffindustrie ins Feld ungefähr.
Diskussion geht genau. Also das ist, weil es ja auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. Jetzt auch wir jetzt als MCell, wir sehen nicht, dass da... Wir haben heute auch einen Mix, Energiemix, Antriebsmix zwischen Benzin und Diesel. Wir werden in Zukunft ganz sicher auch einen Antriebsmix mit Batterie und Wasserstoff sehen. Und dabei ist noch andere Antriebe. Ja. Wir leben in einer Übergangszeit. Wir haben heute kleine zweistellige Prozentbereiche in der Neufahrzeugbeschaffung für elektrische Antriebe generell. Der große Player ist immer noch Benzin und Diesel oder die beiden fossilen. Wir leben in der Übergangszeit und da gibt es eben nicht schwarz-weiß, nur Batterie oder nur Wasserstoff, sondern da gibt es und. Und für alle die, oder da gilt es eben, die Emissionen allgemein zu reduzieren und da sind verschiedene Techniken sinnvoll und möglich etc. Aber da ist natürlich auch der ÖPNV ganz wichtig. So versteht sich eben auch der ÖPNV. Der versteht sich, egal, selbst wenn er mit Diesel fährt, versteht er sich als Emissionsminderung. Also so, das ist ja nun völlig unstrittig für jeden Bus, der mit 10, 20 Leuten voll ist, fahren 5 oder 10, 20 PKWs nicht.
Ja.
Und insofern ist das immer schon mal eine Reduzierung an der richtigen Stelle. Aber eben, wie gesagt, viele haben jetzt auch ambitionierte Ziele gehabt und gesagt, wir wollen jetzt auch diesen Schritt gehen, weg vom Diesel und dann zu lokal und global emissionsfreien Antrieben hingehen mit Batterien, mit Wasserstoff. Und die haben jetzt erstmal einen Strich durch die Rechnung gekriegt. Das ist schon bitter. Und im Moment, muss man sagen, ist auch noch nicht, jetzt leben wir vielleicht auch gerade in ungünstigen Zeiten, in Anführungszeichen, wo dann Wahlperioden irgendwo wieder liegen. Was ja für mich oder Menschen meines Schlages, für Ingenieure, auch manchmal schwer zu verstehen.
Ja.
Aber das ist natürlich die Welt, in der wir leben. Und das, ja, dann verzögert sich sowas eben noch mal mehr. Und das ist das Bittere. Als Positives kann man sagen, die Gespräche, die wir führen, die wir hören, sehen die Länder, versuchen zumindest, dass so gut es geht, also auffangen können sie es nicht, das ist die klare Message schon von den Bundesländern, aber zumindest so gut wie möglich diesen Dämpfer hier aufzufangen oder abzumildern, um dann eben auch mit Landesförderungen zu gegenzusteuern. Klammer auf. Ja. Da ist natürlich eine riesen Bandbreite. Also verschiedene Bundesländer, NRW, im ÖPNV, denen geht's, da hat kaum oder wurde gar nicht so sehr der Bundestopf angezapft, weil die Landesförderung eben sehr, sehr gut ist für Elektrobusse. Aber die Landesförderung in NRW, die trifft eben nicht die LKWs. Insofern teilweise kann das kompensiert werden, andernteils nicht. Andere Bundesländer, die haben nicht so tolle Förderprogramme und manche liegen irgendwo dazwischen. Und also insofern, so viel glaube ich, kann man schon sagen, in den nächsten 1-2 Jahren wird das Thema sicherlich ein Ticken langsamer gehen, eindeutig dadurch. Ja. Das wäre schon aus unserer Sicht Wunsch, ein Appell an alle, die da in politischer Stelle agieren, das ja wieder gerade zu ziehen oder so gut es geht gerade zu ziehen und sich dafür einzusetzen, denn das sind Dinge, ja, die Emissionen können wir nicht wieder einfangen, die wir jetzt dadurch dann vermehrt wieder emittieren.
Mhm. Es ist ja auch so, dass ja diese Busse, die fahren ja dann, wenn es einmal gekauft ist, den stelle ich ja nicht nach 5 Jahren wieder irgendwie auf den Schrottplatz. Sag jetzt, kaufe ich mir einen neuen. Wie siehst du denn jetzt den Status von diesen Kommunen? Sagen die, ich schiebe das jetzt einfach mal auf und lasse meine alten Busse weiterfahren, bis sich das geklärt hat und dann vielleicht kaufe ich mir dann im nächsten Jahr umso viel mehr Busse? Oder ist das quasi das Gegenteil, wo sie sagen, gut, ich muss meine Busse ersetzen? Wenn es jetzt keinen Elektrobus gibt, dann kaufe ich mir halt den neuen Dieselbus.
Ja, also da wird es sicherlich beides geben. Manche, die vielleicht auch ein bisschen optimistischer sind und sagen, naja, das Thema ist wichtig und ich glaube daran, dass die folgende Regierung dann da mit Hochdruck wieder ein neues Programm aufsetzt oder deren Flotte vielleicht auch früher aus dem Dienst gegangen ist. Wie gesagt, wir kalkulieren oder es ist die einfache Kommunikation, über den Daumen nach 10 Jahren wird eben ein Bus erneuert, sprich alle 10 Jahre eben etwa 10% der Flotte. Diese Zeiten werden aber, die sind auch schon immer auch zu Dieselbuszeiten immer auch ein bisschen variabel. Das heißt, manche tauschen nach 8 Jahren, manche nach 12, je nach Fahrzeugtyp gucken die auch ein bisschen mehr auf die Kilometerleistung der Fahrzeuge. Das heißt, ein Gelenkbus typischerweise, der wird meistens dann in der Spitze eingesetzt, tagsüber ein bisschen weniger dann. Und dadurch laufen die dann vielleicht eben nicht 10, sondern 12 Jahre. Wenn es jetzt Pläne waren, dass man, ich sag jetzt mal, einen Gelenkbus nach 10 Jahren aussortiert, dann läuft er vielleicht eben noch 1, 2, 3 Jahre länger. Das sind auch keine harten Kriterien, wo ein Bus garantiert dann alle Räder oder alle Viere von sich streckt, sondern dann kann der eben auch durch vielleicht ein bisschen mehr Wartungsaufwand auch noch 1 oder 2 länger laufen. Insofern, das wird sicherlich einen Teil so regeln und andere sagen, wir haben schon hier das Ding auf der letzten Rille gefahren, der ist jetzt einfach K.O. und dann werden neue Dieselbusse angeschafft, die sicherlich dann auch länger laufen. Natürlich kann ich die auch vorher dann wieder rausnehmen, dann vielleicht schon nach 8 Jahren, aber die haben dann natürlich unter betriebswirtschaftlicher Sicht, muss man die eigentlich länger laufen lassen. Ja. Und dann die nach 5 Jahren oder nach 3 Jahren nicht veräußert, der hat schon sehr viel Geld übrig oder das sehe ich im Moment eher nicht so.
Was mich bei der ganzen Geschichte auch ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, und da interessiert es mich natürlich jetzt, wie du das einschätzt, Marcel, diese Förderrichtlinie KSNI, die hatte ja verschiedene, sagen wir mal, Standbeine, verschiedene Fördergegenstände. Ein Fördergegenstand waren klimaschonende Nutzfahrzeuge, wo es eben um die Fahrzeuge selbst ging. Zweiter Fördergegenstand war die klimaschonende Infrastruktur. Und der dritte Fördergegenstand war ja eigentlich diese Machbarkeitsstudien. Und ich könnte mir denken, das ist ja auch ein Bereich, an dem ihr jetzt mit Emsel wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch beteiligt wart, auch dass eben halt Kunden solche Machbarkeitsstudien angefertigt haben, eben halt über die Einsatzmöglichkeiten von solchen Nutzfahrzeugen und von solcher klimaschonender Infrastruktur in entsprechenden Projekten. Und ich denke mir doch, für solche Machbarkeitsstudien ist doch wahrscheinlich das Fördervolumen, der Förderumfang verhältnismäßig überschaubar. Also es ist ja wahrscheinlich wesentlich günstiger, jetzt so eine Machbarkeitsstudie zu bezahlen, als irgendwie die Tankstelle oder eine gewisse Anzahl an Bussen. Und das ist doch eigentlich was ja jetzt sofort wieder einem ins Auge springt. wenn es die Machbarkeitsstudien nicht gibt, ja, dann kann es doch auch danach gelagert entsprechend die Nutzfahrzeuge und die Infrastruktur gar nicht geben. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ja gut, wir müssen sparen, wir müssen aufs Geld achten. Gut, dann werden vielleicht die Busse und die Infrastruktur jetzt mal nicht gefördert. Ja, um Gottes Willen, bevor man jetzt alles dicht machen muss, ja, mein Gott, dann gibt's halt mal eine Pause in dem Bereich. Aber diese Machbarkeitsstudien jetzt nicht zu fördern, ist doch eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, vielleicht hast du ein anderes Bild drauf, das ist ein Eigentor aus meiner Sicht, weil man sich damit ja auch die Zukunft in gewisser Hinsicht verbaut.
Also das ist natürlich so. Also beides würde ich sagen, du sagst, dass die Höhe ist da natürlich, da reden wir über ganz andere Beträge, wie über Fahrzeuge, die dann einige hunderttausend Euro kosten, von denen ich auch mehrere pro Standort brauche und nicht nur eine Machbarkeitsstudie, die, ich sage jetzt mal über den Daumen, ein Zehntel oder wie viel auch immer, ein Bruchteil von einem Fahrzeug kostet, noch weniger, 5%, je nachdem. Aber sie gehörte eben mit zu diesem Förderprogramm. Und dieses Förderprogramm ist erstmal stilllegt, dann ist das natürlich mit betroffen. Aber für manche eben, die an dieser Stelle gerade stehen, die den ersten Schritt gehen gewissermaßen, eben da eine Machbarkeitsstudie, Umsetzungskonzepte etc. zu erarbeiten, für die verzögert sich eben auch der Fahrplan 2 Jahre. Für die anderen auch verzögerte sich auch, die in der Beschaffung sind. Insofern, das trifft dann schon auch alle. Das ist eben vielleicht auch so ein Ansatz, den manche Länder haben, dass sie sagen, wir gucken mal, wo wir eben für uns, für ein Bundesland handelbares Budget gewisse Dinge jetzt durch eine Landesförderung aufgefangen werden können, die dann eben gucken, naja, dann fördern wir vielleicht wenigstens Studien oder Teile von Studien und geben einen Zuschuss dazu. Oder
also es ist nicht so, dass jetzt alles zum Erliegen gekommen ist, sondern im Prinzip der Wille ist da, nur der Weg wird um einige steiniger im Moment.
Ja, also es ist sehr viel individueller. Also diese Förderung, diese Bundesförderung, die war schon sehr, sehr gut. Die Förderquoten waren gut, die Antragsaufwendigkeit war gut. Also einen Förderantrag zu schreiben, das war relativ schlank und einfach zu machen. Das war ja eben auch nicht immer so. Und insofern, das ist schon ein dickes Brett gewesen. Da wurde auch sehr viel, da war auch viel Budget drin. Aber man kann, wenn man das jetzt mal das Positive sehen will, was natürlich unbedingt auch gesehen werden sollte, sagen, die Landesförderungen sind auch da, die können auch eine ganze Menge, aber das komplett auffangen, das können sie nicht. Insofern Verzögerungen, das hat schon einen Effekt auf jeden Fall.
Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft? Würdest du dir wünschen, ein sehr vergleichbares Programm einfach nochmal zu haben? Oder sollen die Schwerpunkte, wenn man jetzt, vielleicht ist das auch so ein Aspekt, den man auf der positiven Seite jetzt aus dieser ganzen Zeit vielleicht gewinnen kann, wenn sowieso jetzt ein neues Förderkonstrukt, eine neue Förderrichtlinie aufgesetzt werden muss, von wem auch immer, ich meine, jetzt hast du es erwähnt, wahrscheinlich erst von der nächsten Regierung, aber wenn so eine neue Förderrichtlinie aufgesetzt werden muss und du dir jetzt alles wünschen dürftest, was da drin steht, was würdest du denn da reinschreiben wollen?
Oh, also an sich war die gut oder sehr gut. Die Förderquoten waren hoch, der Aufwand der Beantragung war sehr angemessen oder handelbar auch für viele. Ich meine, wir jetzt als Emsel machen eine ganze Menge, schreiben Förderanträge von ganz lokaler, ganz einfacher Förderung, also städtisch, regional, irgendwo, Länderförderung, Bundesförderung, Europaförderung. Und da gilt ja schon immer der alte Satz, je dichter vor der Haustür, desto einfacher der Förderantrag. Aber das, was jetzt im KSNI drin war, das war schon sehr, sehr schlank. Das konnte eigentlich jeder ausfüllen. Ja. Was man sich da wünschen könnte, wäre, dass der Topf noch ein bisschen größer ist, weil er eben regelmäßig deutlich überzeichnet war. Es war nicht so, dass dann da 1, 2, 3% hinten runtergefallen sind, die auch im Förderantrag gezeigt haben, dass es nicht durchdrungen haben, das Thema oder so, sondern da sind schon sehr ernstzunehmende Player auch regelmäßig hinten runtergefallen, weil einfach der Topf nicht unendlich groß ist. Insofern, wenn man das Ziel hat, jetzt hier schnell auch die verkehrsbedingten Emissionen in diesen Bereichen zu senken, dann muss der Topf noch größer. Ein altes Thema, was immer ist, ist das Thema Betriebskosten. Das wurde nicht gefördert. Also wir haben ja eben Fahrzeuge und Tankstellen oder Tank- und Ladeinfrastruktur gefördert und Machbarkeitsstudien. Für viele ist das dann immer noch zu teuer, die sich auch immer noch eine Betriebskostenförderung wünschen würden. Das kann man machen, aber das ist einfach, oder das wäre immer noch das, was besonders schön ist. Ja, aber das ist eben auch rechtlich, dann wettbewerbsrechtlich nicht so ganz einfach abzudecken. Insofern, also es war schon auf jeden Fall ein gutes Programm. Aber ja, mehr geht immer. Aber da über das diskutieren wir gar nicht. Ne? Wir hätten nur gern den Status quo zurück. Der würde schon viele wieder das, ja, den Alltag erleichtern.
Ja. Hast du ein Gefühl, wie lang das noch dauern könnte, bis sowas wieder zum Laufen kommt? Oder, weil im Moment ist ja wirklich so, es fühlt sich so an, als ob das beendet wurde jetzt und jetzt ist irgendwie Stille im Walde und es ist nicht so ganz genau klar, was jetzt passiert, oder?
Also ich glaube, dass es ganz, ganz viel eben mit der Wahl zu tun hat. Plus, dass natürlich die Haushaltslage generell auch angespannter ist als die Jahre zuvor. Grundsätzlich ist das Thema Energiewende schon recht hoch priorisiert. Aber naja, wie es ist, nicht? Wir reden im Moment auch mehr über alle möglichen anderen Krisen, die auch Finanzbedarf haben. Das muss ich zum Glück nicht abwägen, was da jetzt förderwürdiger ist als das andere oder unterstützenswürdiger. Ja. Aber insofern, das kommt sicherlich hinzu. Insofern gewiss, also grundsätzlich verstehen kann ich das schon ganz gut, dass wenn kein Geld da ist, kann ich auch nichts ausgeben.
Ja.
Aber trotz alledem muss man klar sagen, für das Thema Flottenumstellung ist das einfach ein ganz herber Rückschlag.
Ja.
Das Commitment würde man sich schon wünschen. Und insofern vermute ich schon, dass das mit der Wahl zu tun hat. Wie schnell das dann die nächste Regierung aufgreift, wird man sehen oder bleibt zu hoffen, dass das dann schneller ist. Denn an sich, ich sag mal, das Förderinstrument liegt da. Sehr schön etabliert, funktionierend.
Ja, das ist vielleicht das ganz kurz zum Abschluss noch. Das ist auch immer was mich dann jetzt überrascht, zu sehen, wie groß da manchmal das Lamentieren ist, auch nachdem in den letzten Jahren jetzt gerade vom Gesetzgeber jetzt hinsichtlich halt Klimaschutz schon ja einiges auf den Weg gebracht wurde, jetzt auch was die Gesetzgebung angeht, jetzt nicht nur was konkrete Maßnahmen angeht, sondern auch was dann gesetzliche Vorgaben und so weiter angeht, da einiges verabschiedet und auf den Weg gebracht wurde und wir jetzt ja entsprechende Urteile teilweise des Bundesverfassungsgerichts eben ja auch sehen, ihr dann die Regierung auch dazu verpflichten, sich an diese eigenen Gesetze sozusagen zu halten. Und dann sind alle plötzlich ganz überrascht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt müssen wir hier jetzt doch irgendwie gucken auch, dass wir an das Geld kommen, weil uns plötzlich jetzt von extern hier auferlegt wird, ja, wir müssen uns auch wirklich an die Sachen halten, die wir uns überlegt haben. Und das ist dann ja auch wieder halt sozusagen zirkelbezogen in gewisser Hinsicht. Man stoppt da jetzt die Förderung, aber auf der anderen Seite sagt dann niemand wie das Bundesverfassungsgericht, so, wir brauchen jetzt dringend Maßnahmen, um dann eben auch Nachhaltigkeit und auch klimaschonende Aspekte in den Nahverkehr reinzubekommen. Und das könnte ja zumindest nach meinem Verständnis auch wieder so ein Antritt sein für eine nächste Regierung, um zu sagen, wir brauchen auf jeden Fall wieder diese Förderprogramme, weil wir sonst uns einfach Ärger mit den Gerichten einhandeln. Oder mit entsprechenden Lobbyorganisationen auch. Da gibt's ja auch die entsprechenden Kandidaten auch, die da nicht zweimal überlegen, ob da geklagt wird oder nicht. Und man wahrscheinlich dann halt einfach verpflichtet ist, an die Gesetze, die man seinerzeit eben selbst verabschiedet, hat sich dann auch entsprechend zu halten.
Also das sieht man natürlich auch, nicht? Die Ziele, die jetzt von gesetzlicher Seite kommen, aus Europa, woher auch immer, die werden strenger. Also sowohl für die Busse mit ihrem Förderprogramm, als auch für die Nutzfahrzeuge mit dem KSNI-Programm.
Okay.
Die würden schon gerade in die richtige Zeit fallen. Also wir reden jetzt nicht mehr über, wie bei der Clean Vehicle Direktive, für die Busse über 65 oder bei den Nutzfahrzeugen 10-20%, sondern über 100% in sehr absehbarer Zeit oder fast 100%, die da jetzt an Neufahrzeugen beschafft werden sollen und müssen. Und insofern der Druck von der gesetzgeberischen Seite, der ist auf jeden Fall da. Das war, glaube ich, auch ein Grund, warum das so gut funktioniert hat. Das war eben der politische Druck, die Vorgaben waren da und es gab Förderung. Das heißt, jeder hat verstanden, es ist höchste Eisenbahn, das zu tun. Und auf der anderen Seite konnte es aber auch bezahlt werden. Und jetzt bricht halt das eine Grad weg oder ist das eine Grad nicht verfügbar.
Ja, wir kommen wieder zum Ende dieser Episode. Wir hoffen mal, es fehlt jetzt der positive Ausblick so ein bisschen. Wir hoffen mal, dass sich da eine Lösung findet.
Ja, genau.
Wir haben das natürlich weiterhin hier von der Hydrogen Bar im Fokus, was da passieren wird. Und wenn sich da neue Entwicklungen auftun, dann werden wir natürlich auch darüber sprechen. Aber Marcel, auf jeden Fall vielen Dank für diesen Einblick in die Situation, gerade aus dieser kommunalen Perspektive. Das ist schon super interessant und macht es viel greifbarer als halt nur eine Pressemeldung, dass da wieder irgendein Förderprogramm beendet wurde. Da sieht man wirklich, wie das dann den, ja, letztendlich wahrscheinlich den Alltag der meisten Leute von uns irgendwie berührt, weil ja jeder irgendwann mal auch mal mit dem Bus fährt und dann kann er eben keinen Wasserstoffbus oder Elektrobus haben.
Ja, genau. Ich denke auch, die Hoffnung bleibt uns, dass das wieder aufgenommen wird und dass die Länder das so gut es geht abfangen können und sowohl für die Busförderung als auch für die KSNI oder für die Nutzfahrzeuge.
Ja, vielen Dank dir. Wenn ihr, liebe Hörer, irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, Anregungen, dann lasst sie uns gerne wissen unter kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite. Auch Fragen an Marcel könnt ihr da gerne stellen. Wir leiten die dann gerne weiter.
Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit und freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet, am nächsten Mittwoch zu einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Servus.
Ciao. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.